Hattest du schon mal einen wunderbaren Traum, der sich so echt angefühlt hat? Und zwar so echt, dass du regelrecht enttäuscht warst, als du wach geworden bist. Ich glaube, das kennen wir alle, oder? Und das bezieht sich auf ganz, ganz unterschiedliche Bereiche. Vielleicht hast du geträumt, du wärst im Himmel. Und du warst so froh und dann bist du wach geworden. Vielleicht hast du als Teenager geträumt, du hättest einen Führerschein, bist Auto gefahren im Traum und es hat sich so echt angefühlt und du bist wach und stellst fest, es dauert noch ein paar Jahre. Oder ein Traum, in dem du plötzlich etwas erreicht hast, worauf du immer hingelebt hast. Ich kann mich gut erinnern, ich habe ständig davon geträumt, dass ich Profifußballer geworden bin. Ständig. Und dadurch, dass ich das immer wieder geträumt habe, haben sich die Träume irgendwann so entwickelt, dass ich im Traum dachte, ja, aber dieses Mal ist es ja kein Traum. Ich habe wirklich gerade mein erstes Bundesliga-Tor geschossen. Und dann bin ich wach geworden. Und die Realität war nicht Bundesliga, sondern Kreisliga. Zurück auf den Boden der Tatsachen. Was solche Träume angeht, kann man darüber schmunzeln. Aber ernster wird die Sache, wenn wir mitten im Leben, also am helllichten Tag, den Bezug zur Realität verlieren. Wenn wir, was uns selber angeht, eine gesunde Bodenhaftung verlieren und uns nicht mehr auf den Boden der Tatsachen bewegen, sondern regelrecht abheben, überheblich werden. Genau darüber spricht unser heutiger Predigttext. Mein Predigtthema lautet, auf dem Boden der Tatsachen, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Ich setze fort in meiner Predigtreihe zum 1. Korintherbrief und der heutige Predigttext kommt aus 1. Korinther 4, die Verse 6 bis 21 und das ist eigentlich der Abschluss eines sehr, sehr großen Gedankengangs. Vielleicht habt ihr das im Laufe der letzten Predigten mitbekommen, dass es ja auch immer wieder so ein Stück weit dieselben Themen gab. Ich habe immer wieder Bezug genommen auf diese Lagerbildung in Korinth, auf den Hype. Und das hängt damit zusammen, dass Paulus den Gedankengang über 4 Kapitel ausbreitet. In Korinth gab es das Problem der Spaltung, der Lagerbildung. Da haben sich Fanclubs um einzelne Prediger gesammelt. In Korinth hat man sehr viel Wert gelegt auf weltliche Weisheit, auf Rhetorik. Und Paulus nimmt sich sehr, sehr viel Zeit, gerade am Anfang des 1. Korintherbriefs, und macht deutlich, dass die Denkweise, die Lebensausrichtung und auch gerade die Überheblichkeit der Korinther, die damit verbunden ist, gar nicht mit dem Evangelium im Einklang steht. Er nimmt sich die Zeit, die Korinther nochmal daran zu erinnern, wie baut Gott Gemeinde? Und in der letzten Predigt haben wir gesehen, Paulus stellt klar, worauf kommt es im Dienst für Gott wirklich an? Paulus spricht hier nicht nur das Symptom an, Spaltungen, Hype von geistlichen Leitern. Er spricht die Wurzel des Problems an und das ist die Überheblichkeit im Herzen und das Drängen auf weltliche Weisheit. Und jetzt kommt Paulus zum Abschluss dieser Gesamtthematik und er möchte die Korinther einladen, wieder zurückzukommen auf den Boden der Tatsachen. Denn dort befinden sich die Korinther gerade nicht. Und das führt uns zum ersten von 3 Punkten. Abgehoben, die Verabschiedung vom Boden der Tatsachen. Ich lese Vers 6. Dies aber, Brüder, habe ich auf mich und Apollos bezogen, um euretwillen, damit ihr an uns lernt, nicht über das hinauszudenken, Boden der Tatsachen, sie verabschieden sich davon, sie denken über das hinaus, was geschrieben steht, damit ihr euch nicht aufbläht für den einen gegen den anderen. Also nehmt ihr nochmal Bezug auf Kapitel 1. Die Aufgeblasenheit, die Überheblichkeit zeigt sich darin, dass sie sich für einen gewissen Leiter aussprechen, aber gegen einen anderen. Und er hat vieles in Bezug auf sich und Apollos klargestellt. Er möchte die unbiblische Denkweise der Korinther hier aufdecken. Sie denken, sie wären etwas Besonderes, weil sie sich zu einer gewissen Gruppe zugehörig fühlen. Und Paulus sieht diese Überheblichkeit als großes Problem an. Und gerade in unserem Text sehen wir, Paulus bemüht sich um die Korinther. Er möchte, dass sie in ihrem Denken wieder klar werden, indem sie erneuert werden. Und als guter Seelsorger stellt er ihnen jetzt einige Fragen zur Selbstreflexion. Ein guter Seelsorger stellt immer viele Fragen. Und das sehen wir hier in Vers 7. Denn wer gibt dir einen Vorrang? Was aber hast du, das du nicht empfangen hast? Wenn du es aber auch empfangen hast, was rühmst du dich, als hättest du es nicht empfangen? Diese 3 Fragen sollen die Überheblichkeit der Korinther aufdecken. Die erste Frage lautet, wer gibt dir einen Vorrang? Ihr haltet euch für etwas Besseres. Aber wer hat dir gesagt, dass du etwas Besseres bist? Wer hat dir diesen Vorrang gegeben? Dieser Vorrang existiert nur in deiner eigenen Denkweise. Aber es ist keine objektive Wahrheit. Zweitens, was hast du, das du nicht empfangen hast? Ihr rühmt euch gewisser Kontakte, ihr rühmt euch gewisser Gaben, die ihr habt. Gibt es etwas, was ihr euch selbst erarbeitet habt? Die Antwort lautet nein. Christlicher Glaube basiert radikal auf Gnade. Das heißt, alles ist uns geschenkt worden. Und da schließt sich die dritte Frage an. Wenn du es aber auch empfangen hast, also wenn du es geschenkt bekommen hast, was rühmst du dich, als hättest du es nicht empfangen, als hättest du es dir selber erarbeitet? Schaut mal, ihr Lieben, es ist doch irrsinnig, auf Geschenke stolz zu werden, weil du hast nichts dafür getan. Du hast alles geschenkt bekommen. Es sagt sehr viel über einen großzügigen Gott aus, der gerne beschenkt, der gerne gibt. Aber wenn du dir jetzt anfängst, darauf etwas einzubilden, dann verlässt du den Boden der Tatsachen, weil du hast es dir nicht erarbeitet. In meiner letzten Predigt habe ich ein bisschen was über unseren Missionseinsatz in Thailand erzählt und ich setze die Erzählung jetzt mal ein bisschen fort. Wir sind auf dem Rückflug über Dubai geflogen und hatten da einen Zwischenstopp. Damals konnte man da noch gut landen, vor ein paar Wochen in Dubai. Und weil wir da ein paar Tage hatten, haben wir uns da auch noch ein Projekt vor Ort angeschaut, aber eben auch die Stadt. Und Dubai zu sehen, war für uns eine völlige Reizüberflutung, vor allen Dingen, wenn man gerade aus dem ärmlichen Thailand kommt. Wir waren da in einer Mall, in der sogenannten Dubai Mall, die ist 25 Mal so groß wie die Köln-Arkaden. 25 Mal so groß. Überall diese riesen Wolkenkratzer, mitten in der Wüste, auch der höchste Turm der Welt. Und wir standen davor und in dem Moment kam mir ein Gedanke. Eigentlich ist Dubai nur die sichtbare Verwirklichung dessen, was im menschlichen Herzen ständig vor sich geht. Größenwahn. Größenwahn. Wir bauen Dubai viel zu schnell in unserem Herzen auf. Es ist in der Regel ein schleichender Prozess. Überheblich werden wir in der Regel nicht von jetzt auf gleich. Manchmal ja, wenn der Erfolg von jetzt auf gleich kommt. Aber in der Regel werden wir auch als Christen in einem schleichenden Prozess überheblich. Wir reden uns ein, einen Vorrang zu haben gegenüber anderen Menschen. Wir reden uns ein, etwas Besseres zu sein. Vielleicht, weil wir schlauer sind und die besseren Noten haben. Weil wir schöner sind und die bessere Kleidung tragen. Weil wir begabter sind und mehr erreicht haben als andere. Vielleicht auch, weil wir mehr Lebenserfahrung haben und weiser sind. Also Überheblichkeit kann auch Senioren betreffen. Ich habe schon so viel Lebenserfahrung, ich lasse mir von dem jungen Prediger da vorne doch nichts mehr sagen. Überheblichkeit. Was sind die Wolkenkratzer, die du dir in deinem Herzen baust? Vielleicht ist es bei dir dein beruflicher Werdegang. Du sagst dir, ich habe beruflich so viel erreicht, in meinem Unternehmen bin ich jemand. Und du bildest dir etwas darauf ein, obwohl Gott dir alles geschenkt hat, auch den beruflichen Erfolg. Vielleicht glaubst du insgeheim, etwas Besseres zu sein, weil du schon länger im Glauben bist. Das ist ja das Tückische am Stolz. Wir können wegen allem Möglichen stolz werden. Und du bildest dir etwas ein, weil du schon länger im Glauben bist. Und dann guckst du dir so einen Kennenlernabend an und denkst dir nur, Gott sei Dank bin ich nicht so eine Baustelle wie die Person da vorne. Die muss noch so viel lernen. Und das offenbart deine Überheblichkeit. Wir müssen auch als Gemeinde wirklich aufpassen, nicht überheblich zu werden. Ganze Gemeinden können überheblich werden. Das sehen wir am Beispiel von Korinth. Und sobald das geschieht, macht Jesus den Leuchter aus. Von den seelsorgerlichen Fragen kommt Paulus jetzt aber zu einer konfrontativen Aussage mit einem sehr, sehr stark ironischen Beiklang. In Vers 8, da heißt es, schon seid ihr satt geworden, schon seid ihr reich geworden, ihr seid ohne uns zur Herrschaft gekommen. Oh, dass ihr doch wirklich zur Herrschaft gekommen wäret, damit auch wir mit euch herrschen könnten. Paulus spricht hier in diesen Versen erstmal das korinthische Selbstverständnis an. Er spricht hier die korinthische Theologie an. Was haben die Korinther über sich selbst gedacht? Übrigens, eine theologische Schieflage kann auch zur Überheblichkeit führen. Theologische Einseitigkeiten können zur Überheblichkeit führen. Die Korinther, und das Schlüsselwort hier in Vers 8 ist das Wort schon. Die Korinther beziehen etwas auf ihre Gegenwart, was eigentlich erst für die Zukunft verheißen wurde. Sie sind schon satt, glauben sie. Schaut mal, was sagt Jesus in der Bergpredigt in Matthäus 5, Vers 6 in der Seligpreisung? Jesus sagt, glückselig, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden in Zukunft, wenn ihr bei mir seid. Die Korinther ziehen das neue Jerusalem einfach in die Gegenwart rein. Das ist der Fehler in ihrer Theologie. Schon seid ihr satt. Schon seid ihr reich geworden. Hier geht es nicht um materiellen Reichtum, aber sie glauben, dass sie komplett einfach nur alles, auch das, was erst im Himmel kommt, schon jetzt haben. Und dann sagt Paulus auch weiter, er zitiert sie gemäß ihrem Selbstverständnis, ihr seid ohne uns zur Herrschaft gekommen. Interessanterweise sagt Paulus wirklich in 1. Korinther 6, dass die Gläubigen in Zukunft herrschen werden. In 1. Korinther 6, Vers 2, da heißt es, oder wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Zukunft. Später, in der Zukunft, wird Jesus mit seiner Gemeinde regieren. Das ist aber uns erst für ein Dann verheißen. Was die Korinther machen, ist, sie ziehen das dann vor in die Gegenwart. In der Theologie spricht man hier von einer überrealisierten Eschatologie. Schon hier und jetzt. Völlig abgehoben, weil sie theologisch etwas vorziehen, was Gott erst für die Zukunft verheißen hat. Und Paulus attackiert diese theologische Schieflage mit beißender Ironie und sagt, oh, dass ihr doch wirklich zur Herrschaft gekommen wäret, damit auch wir mit euch herrschen könnten. Also manchmal führt eine theologische Einseitigkeit zur Überheblichkeit. Schaut mal, in der Bibel gibt es immer wieder ein Spannungsverhältnis und das müssen wir aufrechthalten zwischen dem schon jetzt und noch nicht. Beides ist wichtig, beides lehrt die Bibel. Das Reich Gottes ist schon jetzt da. Aber es ist noch nicht ganz entfaltet. Wir haben schon jetzt das ewige Leben. Wir haben es schon jetzt. Aber wir sind noch nicht in der ewigen himmlischen Herrlichkeit. Wir sind schon jetzt Heilige, aber wir sind noch nicht vollkommen. Wir sind schon jetzt befreit von der Strafe der Sünde, von der Macht der Sünde, aber wir sind noch nicht befreit von der Gegenwart der Sünde. Unser Leben als Christen ist ein Leben zwischen dem schon jetzt und noch nicht. Und das Problem ist, man kann immer auf der einen oder auf der anderen Seite runterfallen. Es gibt Gemeinden, die betonen das noch nicht auf Kosten des schon jetzt. Und da hat man ganz wenig Freude im Glauben. Ganz wenig Freude. Man sieht gar nicht die Kraft des Evangeliums. Man hat die eigene Identität in Christus gar nicht klar vor Augen, weil man nur das noch nicht betont. Aber genauso kann man auf der anderen Seite runterfallen, dass man das schon jetzt betont, auf Kosten des noch nicht. Und das führt zur Schwärmerei. Das führt zur Schwärmerei, weil man hier und jetzt etwas vorzieht. Das ist ein vorgezogener Himmel, ein neues Jerusalem im Hier und Jetzt. Solche Strömungen gab es immer wieder in der Kirchengeschichte. Wenn jemand von euch mal in Münster war, eine wunderschöne Stadt, der wird wahrscheinlich die Käfige an der St. Lamberti-Kirche gesehen haben. Diese Käfige erinnern an extreme Auswüchse der Täuferbewegung im 16. Jahrhundert. Die Schwärmer von Münster, Jan von Leiden und seine Anhänger übernahmen 1534 die Macht und erklärten Münster zum neuen Jerusalem. Okay, also Münster, neues Jerusalem. In ihrer Schwärmerei. Einer von ihnen, der Jan Matthys, glaubte, ganz besonders von Gott beauftragt zu sein, sozusagen der letzte Prophet zu sein. Und er glaubte, nie zu sterben. Nie zu sterben. Ich habe das ewige Leben schon jetzt hier im vollen Sinne. Er wurde von den Belagerern getötet. Münster ist ein krasses Beispiel für eine theologische Überbetonung des schon jetzt, das dann eben zu einer Überheblichkeit führt. Das ist ein krasses Beispiel, aber heute erleben wir ähnliche Strömungen, zumindest was die Einseitigkeit von Korinth angeht. Ich möchte das nicht mit Münster vergleichen, aber zumindest mit Korinth. Ich denke da an die Bewegung rund um den sogenannten Neuen Bund. Also nicht der Neue Bund im biblischen Sinne, sondern das ist eine Theologie. Oder die sogenannte Hyper-Grace-Theologie. Reinhard Hirtler und seine Bücher sind da einzuordnen, falls ihr den Namen schon mal gehört habt. Ich empfehle seine Bücher nicht. Aber auch Cornelia Schmid, die von vielen Frauen in den Gemeinden gelesen wird, sie schreibt in ihrem Buch Dein Land der Ruhe, stellt sie folgende Frage. Wie beten wir im neuen Bund? Dann erzählt sie. Als ich begann, mich mit dem Land der Ruhe zu beschäftigen, mit Gnade und dem neuen Bund, und erkannte, dass mir hier bereits, also bereits schon jetzt, Überfluss, Segen und alle Reichtümer des Himmels gehören, verstummten meine bisherigen Gebete. Das heißt, ich kann meine Gebete vergessen, die früher immer so lauteten: Lieber Gott, bitte schenk mir heute Kraft, schenk mir Geduld, schenke mir Liebe, bitte vergib meine Sünden. Lange habe ich so gebetet, aus dem Mangel heraus. Und dann schlägt sie im Prinzip vor, so nicht mehr zu beten, eigentlich nur noch zu danken und zu proklamieren, was wir alles schon jetzt haben. Wisst ihr, das Tückische daran ist, dass ja vieles wahr ist. Das schon jetzt stimmt ja. Wir sind schon jetzt gesegnet mit allen geistlichen Segen. Wir leben im Sieg. Aber wir dürfen das noch nicht, doch nicht einfach ausblenden. Wir sind immer noch Bedürftige. Und ja, wir sollen beten, zumal die Bibel das sagt: Herr, schenk mir Geduld, schenk mir Kraft, bitte hilf du mir. Und zugleich führen wir uns vor Augen, was wir schon alles in Christus haben. Aber es ist nicht entweder oder, es ist sowohl als auch. Ja, wir sind gesegnet mit allem geistlichen Segen. Lass uns Gott dafür danken. Und Pastor Daniel Kloster hat uns vor einigen Wochen nochmal so eindringlich und eindrücklich aufgezeigt, was wir alles in Christus haben. Wir haben in Christus den Sieg über die Sünde. Aber zugleich sind wir aufgefordert, die immer noch im Leib verbleibende Sünde und im Fleisch zu töten. Wir haben das ewige Leben, aber wir sind noch nicht am Ziel. Wir haben immer noch Nöte und Schwachheiten, und deswegen brauchen wir den Herrn so sehr und können mit unseren Bitten zu ihm kommen. Die Korinther sind theologisch abgehoben. Sie haben den Boden der Tatsachen verlassen. Und die Frage, die wir uns jetzt stellen, ist: Wie geht es den Aposteln währenddessen? Das führt uns zum zweiten Punkt. Erniedrigt. Die Alltagsrealität auf dem Boden der Tatsachen. Vers 9. Paulus schreibt: Denn mir scheint, dass Gott uns, die Apostel, als die Letzten hingestellt hat, wie zum Tod bestimmt. Denn wir sind der Welt ein Schauspiel geworden, sowohl Engeln als auch Menschen. Paulus verwendet hier das Bild von einer römischen Arena. Die haben wir wahrscheinlich auch gut vor Augen, möglicherweise aus Filmen oder aus dem Geschichtsunterricht. Zum Tod verurteilte Menschen wurden im alten Rom in die Arena geführt, wo sie wilden Tieren zum Fraß vorgeworfen wurden. Es war ein Schauspiel der damaligen Zeit. Und Paulus verwendet genau dieses Bild und sagt: So geht es uns. Die Arena, in der wir uns befinden, ist diese Welt, die sichtbare Welt und die unsichtbare Welt. Alle gucken zu. Und wir sind hier mitten in der Arena wie zum Tod Bestimmte. Und wisst ihr was? Gott ist der Regisseur. Gott hat uns in diese Situation gestellt. Er hat uns als die Letzten hingestellt. Wird euch der Kontrast deutlich? Die Korinther befinden sich in einem Luftschloss auf Wolke 7. Paulus sagt: Wir sind die Letzten. In Vers 10 wird der Kontrast weiter ausgeführt. Wir sind Narren um Christi willen, ihr aber seid klug in Christus. Wir schwach, ihr aber stark, ihr geehrt, wir aber verachtet. Diese wiederholte Gegenüberstellung, ihr und wir, macht deutlich, hier gibt's einen riesen Kontrast zwischen Korinth und den Aposteln. Die Korinther sind klug, stark und geehrt, die Apostel sind Narren, schwach und verachtet. In Korinth war Glanz und Glamour angesagt, für die Apostel gibt es nur Dreck und Staub. Und das führt Paulus in den nächsten Versen weiter aus, Vers 11. Bis zur jetzigen Stunde leiden wir sowohl Hunger als auch Durst und sind nackt und werden mit Fäusten geschlagen und haben keine bestimmte Wohnung und mühen uns ab und arbeiten mit unseren eigenen Händen. Paulus redet hier nicht von der Vergangenheit. Er sagt: Bis zur jetzigen Stunde, das ist unsere Alltagsrealität. Worin bestehen die Leiden? Hunger und Durst. Das hat Paulus erlebt auf den Reisen, aber auch im Gefängnis. Wir sind nackt. Das bedeutet nicht buchstäblich nackt, aber wir haben sehr wenig anzuziehen. Wir laufen in den letzten Lumpen rum. Wir werden mit Fäusten geschlagen. Das heißt, Paulus und seine Mitarbeiter können ein Lied singen von körperlicher Misshandlung, die sie erlebt haben, und haben keine bestimmte Wohnung. Das heißt, Paulus hatte kein Zuhause. Paulus hatte keine Adresse, wo er nach Feierabend hinkommt. Und dann sagt er in Vers 12: Und wir mühen uns ab und arbeiten mit unseren eigenen Händen. Gerade auch in Korinth hat Paulus auf jegliche finanzielle Unterstützung verzichtet. Er hat als Zeltmacher gearbeitet, um ein Segen zu sein für die Gemeinde. Aber Handwerker waren damals im Römischen Reich nicht sehr hoch angesehen. Cicero schreibt, das ist ein berühmter Redner, der zur Zeit von Paulus gelebt hat, alle Handwerker befassen sich mit einer schmutzigen Arbeit, denn eine Werkstätte kann nichts Edles an sich haben. Und Paulus sagt, genau, das sind wir. Wir haben nichts Edles an sich. Wir arbeiten mit Händen auf dem Boden der Tatsachen. Und Vers 12 und 13 schildert er dann die Reaktion, seine Reaktion, die Reaktion der Apostel auf diese Erniedrigung. Vers 12, geschmäht segnen wir, verfolgt dulden wir, gelästert reden wir gut zu. Paulus sagt, wir werden geschmäht, also verbale Attacken angesichts der Verkündigung. Und Paulus sagt, wisst ihr, wie wir damit umgehen? Wir segnen die Leute. Wir beten, dass Gott gnädig ist und sie zum Glauben kommen. Sie werden aber nicht nur geschmäht, sie werden auch verfolgt. Bevor Paulus nach Korinth gekommen ist, das sehen wir in der Apostelgeschichte 18, da kann man einfach mal die Kapitel davor lesen, was er schon alles an Verfolgungen erlebt hat. Er ist gesteinigt worden, er war in Philippi im Gefängnis, in Thessalonich musste er in einer Nacht- und Nebelaktion fliehen. Sie werden verfolgt und Paulus sagt, wir erdulden das, wir halten aus. Wir halten an Christus fest. Zuletzt wird hier nochmal die Lästerung erwähnt. Das geht in die gleiche Richtung wie das Schmähen. Und auch hier ist die Reaktion pure Feindesliebe. Sie ähneln Jesus nicht nur in dem, was sie erleben. Auch Jesus hatte Hunger und Durst. Auch Jesus ist mit Fäusten geschlagen worden. Ihre Reaktion auf die Feinde ähnelt auch der Reaktion von Jesus. Sie reagieren genauso wie Jesus. Eckhard Schnabel schreibt, wie aggressiv die Zuhörer auf die Verkündigung des Evangeliums auch immer reagieren mögen, die Apostel bleiben freundlich und lassen nicht ab, sich um sie im Namen Jesu Christi zu bemühen. Ihr Lieben, das ist gelebte Feindesliebe. Und lass mich dir eines sagen, der Heilige Geist kann dich befähigen, wenn das in deinem Leben mal ansteht, Feinde so zu lieben. Das ist eine übernatürliche Reaktion. Aber weißt du, echtes Christsein zeigt sich nie in der Abgehobenheit. Echtes Christsein, und das macht dieser Text eben deutlich und der Kontrast zur Alltagsrealität der Apostel, echtes Christsein zeigt sich nicht in einer Verungeistlichung von negativen Lebensumständen, so nach dem Motto, wenn du so viele Probleme in deinem Leben hast, dann läuft an deinem Glauben etwas falsch. Nein, da läuft gar nichts falsch. Das Leben eines Christen bringt oft Probleme mit sich. Echtes Christsein zeigt sich nicht in einer Verungeistlichung von negativen Lebensumständen. Echtes Christsein zeigt sich in einer christusähnlichen Reaktion auf die negativen Lebensumstände. Und genau dazu kann dich der Heilige Geist befähigen. Dann sagt Paulus zusammenfassend, wie Unrat der Welt sind wir geworden, ein Abschaum aller bis jetzt. Wisst ihr, diese beiden Begriffe, Unrat und Abschaum, das sind Schimpfwörter. Auch in der damaligen Zeit Schimpfwörter gewesen. Sie sind bedeutungsgleich. Wenn man das mit modernen Worten ausdrücken will, würde Paulus sagen, wir sind für die Welt wie der letzte Dreck. Das sind wir. Das ist unsere Berufung. Was für ein Kontrast zum Selbstverständnis der Korinther. Sie befinden sich irgendwo abgehoben auf Wolke 7. Paulus sagt, wir sind der letzte Dreck. Der letzte Dreck. Lass mich dir heute etwas sagen. Der Platz der wahren Christen in dieser Welt ist nie ein Podest, sondern eher eine Arena. Die Letzten, die zum Tode bestimmten. Der Weg der wahren Christen in dieser Welt verläuft nie über einen roten Teppich. Der Weg der Christen ist der Kreuzesweg. Ein Weg der Demütigung und ein Weg der Verfolgung. Ich möchte heute an dieser Stelle das Buch von Nick Ripken wärmstens empfehlen. Der Titel des Buches lautet Gottes unfassbare Wege. Nick Ripken hat selber schwere Zeiten in Somalia erlebt. Und was er gemacht hat, ist, er hat verfolgte Christen auf der ganzen Welt besucht und hat über ihren Glauben mit ihnen gesprochen. Und das hat seinen Glauben so gestärkt. Und das ist unter den Top 5 meiner Bücher, die ich gelesen habe, ist dieses Buch. Und er erzählt von einer Begebenheit, wo er verfolgte Christen besucht hat und so fasziniert war von dem, was sie erlebt haben, aber wie sie an Jesus festgehalten haben. Und dann sagt er in dieser Situation, den verfolgten Christen, was ich nicht verstehe, ist, warum ihr diese Geschichten in kein Buch geschrieben habt. Was ihr mir heute gesagt habt, sollten die Christen in aller Welt hören. Eure Geschichten sind beeindruckend. Es sind inspirierende Glaubenszeugnisse. Sowas habe ich noch nie gehört. Ein älterer Pastor legte eine Hand auf meine Schulter und seine andere auf meinen Arm, schaute mir fest in die Augen und sagte, junger Mann, wann hast du aufgehört, deine Bibel zu lesen? Dort stehen all unsere Geschichten. Gott hat sie schon aufgeschrieben. Was sollen wir Bücher über unsere Geschichten schreiben, wenn Gott schon seine Geschichte erzählt hat? Lies die Bibel und du wirst feststellen, dass unsere Geschichten schon dort drinnen sind. Das, was die Apostel damals erlebt haben, das erleben Christen weltweit. Das ist die Alltagsrealität, das ist der Kreuzesweg, zu dem wir berufen sind. Liebe Gemeinde, jetzt mal ganz ehrlich, ich stelle mir manchmal die Frage, bin ich auf Verfolgung vorbereitet? Und ich stelle mir auch manchmal als Pastor dieser Gemeinde die Frage, seid ihr auf Verfolgung vorbereitet? Sind wir auf Verfolgung vorbereitet? Das Thema scheint für uns so weit weg zu sein. Aber ich denke, wir müssen uns darauf vorbereiten, weil Jesus hat sie verheißen. Verfolgung ist eigentlich der Normalfall im Leben eines Christen. Haben sie mich verfolgt, werden sie euch verfolgen. Jesus sagt, ich sende euch wie Schafe unter die Wölfe. Was machen Wölfe mit Schafen? Natürlich gibt es Christen, die das nicht erleben. Aber ich frage mich, wenn es uns trifft, sind wir darauf vorbereitet? Hast du eine gute Leidenstheologie? Wisst ihr, als Christ können wir nie erwarten, dass wir ohne Anfeindungen durchs Leben gehen. Nie. Wir sind in dieser Welt Fremdlinge und deswegen werden wir immer Fremdkörper bleiben in dieser Welt, immer. Lass uns auf dem Boden der Tatsachen bleiben. Wir als Christen sind für die Welt wie der letzte Dreck. Und das wird sich nicht ändern. Das musst du auch nicht anstreben. Wir sind für diese Welt wie der letzte Dreck. Meine Frage ist, wusstest du das, als du dich für Jesus entschieden hast? Dass der Weg der Nachfolge ein Weg des Kreuzes ist. Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich. Das bedeutet ganz einfach, wenn du mir folgen willst, sei bereit für mich zu leiden und überschlag die Kosten. Jesus geht es nicht um eine schnelle emotionale Entscheidung für ihn. Jesus geht es um eine gut überlegte Nachfolge. Bin ich bereit, für Jesus das alles in Kauf zu nehmen? Weißt du was, Jesus ist es wert. Jesus ist es wert. Und das ist das, was in all den Zeugnissen immer wieder rüberkommt. Jesus ist die Perle, für die es sich lohnt, alles aufzugeben, wenn ich nur ihn habe. Jim Elliot, der den Märtyrertod gestorben ist, er bringt es so wunderbar auf den Punkt, wenn er sagt, der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann, um zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Und genau dazu möchte ich dich einladen, diese Entscheidung schon jetzt zu treffen, auch wenn Verfolgung noch nicht da ist. Nachdem Paulus hier den großen Kontrast zwischen der Überheblichkeit der Korinther und der Alltagsrealität der Apostel aufgezeigt hat, ruft er sie nun auf den Boden der Tatsachen zurück. Und das führt uns zum letzten Punkt. Aufgefordert, der Rückruf auf den Boden der Tatsachen. Vers 14. Nicht um euch zu beschämen, schreibe ich dies, sondern ich ermahne euch als meine geliebten Kinder. Denn wenn ihr 10.000 Erzieher in Christus hättet, so doch nicht viele Väter. Denn in Christus habe ich euch gezeugt durch das Evangelium. Ich bitte euch nun, seid meine Nachahmer. Paulus kommt jetzt zum Schluss eines längeren Gedankengangs. Und er möchte die Korinther jetzt auffordern, wirklich Buße zu tun über diese Überheblichkeit, über dieses falsche Denken. Aber er stellt klar, ich sage das nicht, um euch zu beschämen. Beschämung hat zum Ziel, einfach nur jemanden fertig zu machen. Paulus sagt, ich ermahne euch. Ermahnung hat das Ziel, jemanden zurechtzuhelfen. Und er ermahnt sie voller Liebe. Er nennt sie seine geliebten Kinder. Warum kann Paulus die Korinther seine geliebten Kinder nennen? Vers 15. Denn wenn ihr 10.000 Erzieher in Christus hättet, so doch nicht viele Väter. Denn in Christus Jesus habe ich euch gezeugt durch das Evangelium. Im Römischen Reich gab es damals viele Erzieher. Hier steht im Griechischen der Begriff Pädagogos. Daher haben wir den Pädagogen. Das waren damals Haussklaven, die sich um Kinder gekümmert haben, die bei der Erziehung mitgeholfen haben. Und Paulus sagt, ich bin nicht einfach nur ein Pädagogos für euch. Ich bin euer Vater. Ich habe euch gezeugt durch das Evangelium. Ihr seid durch mich zum Glauben gekommen. Und bitte hört aus dieser Ermahnung meine Liebe heraus, liebe Korinther. Seid meine Nachahmer. Mit anderen Worten, kommt zurück auf den Boden der Tatsachen. Schaut, wie ich lebe. Ich bin bereit, für Jesus zu leiden. Jesus bedeutet mir alles. Es geht nicht um Anerkennung in dieser Welt. Mir geht es einfach nur um Christus. Folgt meinem Beispiel. Liebe Korinther, folgt meinem Beispiel und legt die Überheblichkeit ab. Und dann schreibt er weiter ab Vers 17. Deshalb habe ich euch Timotheus gesandt, der mein geliebtes und treues Kind im Herrn ist. Der wird euch erinnern an meine Wege in Christus, wie ich überall in jeder Gemeinde lehre. Einige aber sind aufgeblasen, als ob ich nicht zu euch kommen würde. Ich werde aber bald zu euch kommen, wenn der Herr will, und werde nicht das Wort, sondern die Kraft der Aufgeblasenen kennenlernen. Denn das Reich Gottes besteht nicht im Wort, sondern in Kraft. Was wollt ihr? Soll ich mit der Rute zu euch kommen? Oder in Liebe und im Geist der Sanftmut? Paulus sendet Timotheus dahin, weil die Korinther nochmal einen Glaubensgrundkurs brauchen. Paulus war zwar 18 Monate da, sie haben 18 Monate von Paulus gelernt, aber sie sind ja immer noch unreif. Und jetzt schickt er Timotheus, er soll nochmal den Glaubensgrundkurs mit ihnen machen. Er soll sie nochmal daran erinnern, was es bedeutet, für Jesus zu leben. Und dann kündigt Paulus an, selber zu kommen. Und er will ihnen vor Augen führen, dass in ihrer Überheblichkeit keine Kraft liegt. Das Pochen auf Rhetorik, darauf liegt keine Kraft. Auf weltlicher Weisheit liegt keine Kraft. Ich meine, das sehen wir heute. Gemeinden, die weltlichen Maßstäben entsprechen wollen, die wachsen nicht. Es ist ja auch keine Kraft in der Botschaft. Wenn das Einzige, was du von der Kanzel predigst, ist, wir brauchen alle eine Krankenversicherung und lass uns für Tierschutz und Klimawandel uns einsetzen, da liegt keine Kraft. Diese Gemeinden schrumpfen, sie wachsen nicht. Kraft liegt nur im Evangelium. Und Paulus sagt, liebe Korinther, ihr müsst zurück zu dem, worin wirklich die Kraft liegt. Im Wort vom Kreuz, das aber eine Torheit denen ist, die verloren gehen. Und dann schreibt er am Ende, was wollt ihr? Soll ich mit der Rute zu euch kommen? Oder in Liebe und im Geist der Sanftmut? Das hört sich fast wie eine Drohung an, oder? Aber natürlich möchte Paulus mit Liebe zu den Korinthern kommen. Aber er zeigt eben die Alternative auf, um deutlich zu machen, ihr Lieben, das ist ein echtes Problem hier. Überheblichkeit ist ein echtes Problem. Wisst ihr, was manchmal so gefährlich ist in unserem Herzen? Dass wir Sünden kleinreden, weil alle damit zu kämpfen haben. Kennt ihr das? Kennst du das aus deinem Herzen? Genauso ist es auch mit der Sünde der Überheblichkeit, mit der Sünde des Stolzes. Ich erlebe es ständig. Wenn ich mit irgendeinem Bruder rede und wir tauschen Gebetsanliegen aus und ich vertraue ihm an, hey, kannst du für mich beten? Ich glaube, ich bin da und da überheblich geworden. Dann höre ich meistens die Worte, ja, das kenne ich auch aus meinem Leben. Und manchmal würde ich mir die Worte wünschen, dass mir ein Bruder ins Gesicht schaut und sagt, André, das ist ein Riesenproblem in deinem Leben. Weil ich mir abspeichere, alles klar, der hat auch damit zu kämpfen, dann ist es ja nicht so schlimm. Paulus macht deutlich, soll ich mit der Rute zu euch kommen? Es ist ein Riesenproblem, dass ihr so abgehoben seid. Und das müssen wir in unserem Leben als ein Riesenproblem ansehen, den Stolz und die Überheblichkeit. Ich habe vorhin Jim Elliot zitiert, der sein Leben für Jesus gelassen hat, als er die unerreichten Indigenen in Ecuador das Evangelium bringen wollte. Wisst ihr, viele Jahre später gab es einen Flug über diese Gegend. Ein kleines Flugzeug ist über Ecuador geflogen und ein neugieriger Bewunderer von Jim Elliot fragt den Piloten, kannst du mir bitte die Stelle zeigen, an der Jim Elliot gestorben ist? Und die Antwort des Piloten war überraschend. Er sagte, Jim Elliot ist gar nicht in Ecuador gestorben. In Ecuador hat er sein Leben gelassen. Gestorben ist er viele Jahre zuvor am Wheaton College. Da ist Jim Elliot gestorben für sein altes Leben. Da ist er gestorben für seine Überheblichkeit. Da ist er gestorben für ein Leben in Glanz und Glamour. Da ist er für sein eigenes Ego und für seine persönlichen Lebensvorstellungen gestorben. Und das alles für den einen, der sein Leben für ihn gelassen hat. Weißt du, vielleicht hat der Herr dir heute Morgen aufgezeigt, dass in dir so viel Korinth steckt. so viel Überheblichkeit, so viel Pochen auf deine eigenen Lebensvorstellungen. Ich möchte dich heute einladen zu sterben. Weißt du, auf dem Boden der Tatsachen befindet sich ein Kreuz. An diesem Kreuz starb Jesus für dich. Da hat er sein Leben gelassen für dich. Und ich lade dich ein, dich wieder neu auf diesen Kreuzesweg zu begeben. Liebe Gemeinde, wir dürfen diese Welt nicht lieben. Es geht nicht darum, dass wir hier in dieser Welt angesehen sind. Jesus sagt, folge mir nach, nimm dein Kreuz auf dich. Sei bereit für mich zu leiden. Sei bereit für mich in den Tod zu gehen. Ich bin es wert und ich habe alles für dich gegeben. Das ist so sehr mein Wunsch für dich, dass du das heute neu sagen kannst mit Paulus zusammen in Philipper 1, 21. Denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Lass uns aufhören mit einem lauen Christsein. Lass uns aufhören, Anerkennung der Welt zu suchen. Wir sind berufen, den Weg des Kreuzes zu gehen. Dazu lade ich dich heute ein. Wenn du das heute nochmal neu zum Ausdruck bringen möchtest, dann kannst du gleich während dem Lied, was wir singen, ans Kreuz kommen. Einfach um symbolisch zum Ausdruck zu bringen, Jesus, ich will den Weg des Kreuzes gehen. Du hast alles für mich gegeben und ich will mein Leben für dich führen. Amen.